Darf ich noch zwei bitten, mit uns zu beten?
Ja, du treuer, ewiger, heiliger Gott, Yahweh, du ewig sein wirst. Wir danken wieder, dass wir in Erwartung deines Wortes vor dir sein dürfen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist auch heute Abend wieder leitest und uns in vielen Dingen weiterbringst, Herr, dass wir immer näher zu dir kommen, wie wir es gerade gesungen haben. Ja, näher, mein Gott, zu dir. Wir sind dankbar, dass du es tust und dass du uns immer wieder neu, Herr, führst mit deinem Wort und deinem Geist. Wir preisen dich und loben dich und sagen dir auch mal wieder neu Dank. Im Namen des Herrn Yeshua HaMashiach. Amen.
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 Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diesen Abend, für diesen ganzen Tag. Danke für dein Wirken unter uns, für dein Reden zu uns, für dein Wort. Und Vater, wir erwarten, dass du heute Abend noch ganz klar zu uns redest, dass du was festmachst in uns. Und wir bitten dich, dass du uns erfrischt, dass wir wirklich fähig sind zu hören, zu empfangen. Und wir bitten dich, dass du in Daniel segnest zum Reden. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Was ist euch das erste Mal durch den Kopf gegangen, als ihr bewusst wahrgenommen habt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Wer kann da spontan, ganz spontan sagen?
Ich hätte ein Fragezeichen.
Ja, sehr gut. Ja. Ein Fragezeichen. Warum?
Ich weiß, dass er tolle Leben. Ein tolles Leben geführt hat, auf und ab in seinem persönlichen Leben.
Genau, und.
Aber ich weiß auch, dass er schöne Psalmen geschrieben hat, aber sonst weiß ich nichts.
Er hat seine Sünden bekannt, ganz tief bereut.
Warum denkt ihr, hat dieser Titel nicht jemand anders bekommen? Warum ausgerechnet David? Oder was war dann an David so? Ich meine. Hättet ihr, wenn ihr jetzt, wenn dieser Titel noch zu vergeben wäre, wen hättet ihr aus der Bibel genommen und gesagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes?
Samuel.
Okay.
Daniel.
Oder Daniel?
Einer von den Propheten.
Ja, aber Amos zum Beispiel. Es wäre niemand hier im Raum auf David gekommen, wenn jetzt dieser Titel noch nicht offen. Warum nicht?
Naja, er hat schon ganz schöne Fehler gemacht.
Genau, das ist der Punkt, ja. Genau, das ist der Punkt. Und das ist eben, auf das wollte ich hinaus. Es ist doch sehr erstaunlich, dass dieser Mann, der eine Ehe gebrochen, seine Tat vertuschen wollte und zuletzt auch noch einen Mord in Auftrag gegeben hat, von Gott als ein Mann nach seinem Herzen bezeichnet wird. Sogar der Sohn Gottes, Jesus Christus, schämt sich nicht, als Sohn Davids bezeichnet zu werden. Es ist schon erstaunlich. Ich meine, Jesus war ja auch ein Sohn Abrahams, jetzt wenn man von der Geschlechtslinie her nachfährt. Nein, aber er wird als Sohn Davids bezeichnet. Wir Menschen hätten vielleicht einem Hiob, einem Daniel, einem Henoch diesen Ehrentitel gegeben, aber kaum dem König David. Und bei denen war ja mehr oder weniger alles in Ordnung. Doch Gott schaut alles ein bisschen anders an als wir Menschen. Dass die Wahl auf David fiel, hängt ganz gewiss mit seinem Herzen zusammen, also mit dem Herzen Davids. Ich glaube, dass das Herz Davids etwas ganz Besonderes hatte, das wahrscheinlich dem Herzen Gottes auch ganz nahe war. Wenn wir jetzt in diesen Tagen über das Herz Gottes gesprochen haben oder versucht haben, hineinzublicken in das Herz des Vaters, dann ist es sicher auch sehr aufschlussreich, wenn wir einmal den Mann anschauen, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Für Gott war das Innerste von David einmalig schön. Das ist jetzt meine Interpretation. Und das schöne Herz Davids wurde leider mit seiner sehr starken Sünde überdeckt. Die Geschichte Davids zeigt auch, dass bei Gott nicht das perfekte Leben das Entscheidende ist, sondern die innersten Motive und Beweggründe. Manchmal habe ich den Eindruck, dass unser Gott die Menschen, die über eine innere Schönheit verfügen, in etwas eingepackt hat, das wir nicht unbedingt als schön taxieren. Ich kenne sehr begabte Leute, die wirklich eine ganz große Liebe zu verlorenen Menschen haben, die auch sehr viel bewirkt haben, die mit großem Segen wirken durften. Aber wenn man mit ihnen zusammen ist, hat man so ein bisschen komisches Gefühl, also es ist ein bisschen schwieriger Mensch. So. Ja, man kommt nicht so recht an ihn heran, er ist so, hat so seine Eigenheiten, so seine schwierigen Seiten. Also man hat richtig gehend den Eindruck, der hat zwar ein ganz schönes inneres Herz, aber er ist irgendwie in gewisse Charakterschwächen eingepackt, die ihn nicht auf Anhieb so als, ich sage jetzt mal, als ganz besonders schönen Menschen kennzeichnen. Nicht selten haben gerade die Menschen, die eine innere Schönheit aufweisen, einen sichtbaren Schandfleck. Ich meine damit nicht unbedingt jetzt das Gesicht, sondern ich meine damit vielleicht eben eine Charakterschwäche. Sie haben oft mit solchen Schwächen zu kämpfen, an denen sich dann andere stoßen. Vermutlich hat Gott das auch so eingerichtet, damit gerade diese innerlich schönen Menschen in der Demut bleiben. Daniel. Ja? Gedrückt, ja. Also. Ja. Läuft. Ich habe aus der Bibel den Eindruck, dass zum Beispiel Paulus eine sehr unauffällige Erscheinung war. Er sah schlecht, also wenn er schrieb, musste er mit ganz großen Buchstaben schreiben. Und wenn wir von ihm eine Live-Predigt gehört hätten, wären wir wahrscheinlich alle ein bisschen enttäuscht, warum er selbst schreibt in 2. Korinther 10, Vers 10, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, also er redet von sich selbst, von Paulus, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Paulus war kein begnadeter Redner. 1. Korinther 2, 3 und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Also ist eine große Schwachheit war da. Oder Galater 4, 13, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Also er war keine überragende Erscheinung. Ich glaube, wenn wir jetzt ein Video anschauen könnten, wie er gepredigt hätte, wir wären alle ein bisschen enttäuscht. Paulus war also nicht eine beeindruckende Erscheinung. Bei David war es vielleicht ein bisschen anders. Er war ein großer Kriegsheld, das ist klar, der Zehntausende schlug. Aber er war auch mit Schwachheit eingepackt. Seine Seele wurde auch mit depressiven Zuständen geplagt. Wenn man Psalm 6 liest oder Psalm 22, es gibt auch noch andere Psalmen, da merkt man eine immense psychische Not des Königs David. Es war also nicht der perfekte Lebensstil, den David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machte, sondern, davon gehe ich aus, seine innersten Motive. Und vielleicht war es das eine Motiv, nämlich seine ganz tiefe Liebe zu Gott. Ich glaube, das spielte auch eine ganz große Rolle, eine ganz tiefe Liebe zu Gott. Ja. Diese große Liebe zu Gott machte dann auch alle anderen herausragenden Eigenschaften sichtbar. Und diese wunderschöne Liebe zu Gott hatte dann Auswirkungen auf sein ganzes Leben. Durch viele kleine und große Begebenheiten seines Lebens wird die Schönheit seines Herzens offenbar. Und wir können immer besser verstehen, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ich habe 14 Punkte herausgefunden, es gibt vielleicht noch mehr. Ich würde nicht wagen zu sagen, das ist jetzt vollständig, aber es sind doch 14 wesentliche Punkte und ich darf das gleich vorweg sagen, der grandioseste Punkt ist für mich Punkt 14. Ja.
Genau.
Genau. Also, dass ihr vielleicht durchhaltet bis zum Punkt 14. Es ist so, ich werde diese 14 Punkte teils ein bisschen eingehender beleuchten, manchmal aber nur auch ganz kurz, damit wir auch bei Zeiten fertig werden. Zuerst einmal David, erstens, er war Hirte, und zwar ein guter Hirte, und er war Retter. Also wir sehen hier schon einmal die Eigenschaften Jesu, der gute Hirte und der Retter. Wie kann man das sehen? Das Erste, was wir aus dem Leben Davids wissen, ist die Tatsache, dass er die Schafe seines Vaters hütete. In 1. Samuel 17, 34, das ist also die Stelle dazu, 1. Samuel 17, 34 und folgende, da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn an bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. David fühlte sich erstens nicht so gut, diese Arbeit für seinen Vater zu tun. Er hat also die Schafe seines Vaters gehütet. Da sehen wir schon einmal ganz eine wunderbare Parallele auch zu unserem Herrn Jesus. Er hat letztlich auch die Schafe seines Vaters gehütet. Er machte diese Arbeit mit ganzem Herzen. Er machte sie so gut, dass er sogar sein Leben für die Schafe riskierte. Also wenn ich eine Schafherde in Afrika zu hüten hätte und sehen würde, wie da ein Löwe mir ein Schaf raubt, dann würde mir schlichtweg der Mut fehlen, diesem Löwen nachzulaufen, um ihm das Schaf aus seinem Rachen zu entreißen. Also da hätte ich Lebensangst. Ich würde in erster Linie also um mein Leben fürchten. Und dann kommt noch hinzu, dass das Schaf vielleicht schon tot ist oder so schwer verletzt, dass man vielleicht nur noch einen Lammbraten verloren hätte. Also wegen einem verlorenen Lammbraten hätte ich mein Leben nicht riskiert und wäre dem Löwen nachgelaufen. David war da ganz anders. David ist auch deshalb ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er eben ein guter Hirte war, der sein Leben für die Schafe riskierte. Er setzte alles daran, seine Schafe aus dem Rachen des Löwen zu retten. Wir merken, dass David von Anfang an die Gesinnung Jesu Christi hatte, indem er ein wirklich guter Hirte war. Die großen Männer in der Bibel haben immer zuerst Schafologie studiert. Das haben wir ja auch bei Mose sehen dürfen. Ja, so wie David die Schafe seines Vaters hütete, so hütet auch unser Herr Jesus Christus die Schafe, die sein Vater ihm anvertraut hat. Und er rettet sie aus dem Rachen des Löwen und somit aus dem Rachen Satans. Er hat uns gerettet aus dem Rachen Satans. David diente von ganzem Herzen. Punkt 2. Er diente. Ich schreibe jetzt nochmal von ganzem Herzen. Und das ist schon beeindruckend, wie es sich das jetzt zeigt in folgende Begebenheit. Treu und demütig, wie David seinem Vater diente, so diente er auch seinem König. Aus menschlicher Sicht war ja Saul ein Konkurrent von David. Da David nach seiner Salbung zum König ahnen musste, der künftige König Israels zu werden. Und wenn man dann so gesalbt wird, aha, ich werde König, dann ist man vielleicht als junger Mann ganz, ich sage jetzt mal schon nervös, wann kann ich mein Königtum antreten? Und für ihn war aber klar, im Moment ist Saul König und diesem König will ich von Herzen dienen. Wäre David machtgierig gewesen, hätte er wohl kaum so lange auf sein Königtum gewartet. Statt König Saul zu untergraben, wie das zum Beispiel Absalom gemacht hat. Absalom, der Sohn Davids, hat ja seinen Vater untergraben und am Schluss wollte er ihn sogar noch umbringen. Das hat David nicht gemacht. Hat er Saul mit ganzer Hingabe gedient. Ich lese dazu aus 1. Samuel 16, 21 bis 23. So kam David zu Saul und diente ihm und Saul gewann ihn sehr lieb. Also daraus merkt man ja auch, wie David sich bemüht hatte, es dem König recht zu machen. David bekam also Saul sehr lieb. Damals wusste er wahrscheinlich noch nicht, dass eigentlich David als König bestimmt war und darum war auch die Eifersucht nicht da. Und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, dieser böse Geist, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Hier sehen wir auch, wie sehr David sich bemühte, so auf das Zither zu spielen, dass Saul Erleichterung fand. Also er hat total sich Mühe gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch den einen oder anderen Psalm, den er schon gedichtet hat bei den Schafen, schon gesungen hat auf seiner Zither. Und das hat den Saul sehr beruhigt. David konnte sich unterordnen und mit ganzem Herzen dienen. Ich behaupte, dass Menschen mit göttlicher Vollmacht diese Vollmacht nur bekommen, wenn sie auch gelernt haben, sich unterzuordnen. Jeder Mensch muss irgendwann einmal gelernt haben, sich unterzuordnen. Sonst bekommt er keine Vollmacht, letztlich gültige Vollmacht von Gott. David hatte einen außergewöhnlich großen Glauben. Punkt 3. Großer Glaube. Ich denke, ihr wisst schon, um welche Gegebenheiten es sich hier handelt. Die Erscheinung Goliaths war so furchterregend, dass sich kein Israelite auch nur einen Hauch einer Chance ausrechnete. Jeder wusste aus Erfahrung, dass ein Kampf gegen dieses Kriegsmonster, wahrscheinlich war er 3 Meter groß, also größer als dieser Raum, und hatte eine unglaublich schwere Rüstung, also auch wenn man mit dem Schwert da eingeschlagen hätte, den zu besiegen, war eigentlich praktisch chancenlos. David war um etliches kleiner als Goliath, er hatte kaum Erfahrung mit Speer und Schwert, er hatte vielleicht auch noch nie in einer Rüstung gekämpft. Selbst die Rüstung Sauls war David zu groß, also er war kleiner als Saul, so dass er sie wieder auszog. David hatte wahrscheinlich nur gewisse Erfahrungen mit seiner Steinschleuder. Jede menschliche Erfahrung musste hier klar bezeugen, dass unter diesen Voraussetzungen ein Sieg praktisch undenkbar ist. David hatte aber eine andere Sichtweise. Er rechnete mit seinem Gott. Für ihn war Gott die größere Realität als das, was er mit seinen Augen sah und das, was man vielleicht erfahren hat. Er vertraute nicht auf seine Steinschleuder, aber er gebrauchte sie. Das ist ein großer Unterschied. Wir dürfen ganz viele Dinge gebrauchen, aber wir sollten nicht auf sie vertrauen. Also ich darf, wenn ich zum Arzt gehe und er mir ein Medikament verschreibt oder eine Behandlung, dann darf ich das gebrauchen als ein Geschenk Gottes, aber ich möchte mein Vertrauen immer auf den Herrn setzen. Wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich ein Medikament nehme, wenn ich irgendwie vielleicht auch eine Versicherung abschließe, ich vertraue nicht auf die Versicherung, ich möchte nicht auf die Versicherung vertrauen, aber ich möchte nur auf Gott vertrauen. Aber man darf diese Dinge auch gebrauchen. Nur muss man sein Herz prüfen, auf was man vertraut. Er vertraute nur auf Gott. Ich glaube, ihm war durchaus bewusst, dass wenn der erste Stein die kleine Stelle auf der Stirn nicht trifft, es ganz schlecht um ihn bestellt war. Er hatte also einen Helm, er hatte einen Panzer, und wenn der Stein da an den Panzer gefallen wäre oder oberhalb des Helmes irgendwo, da wäre gar nichts passiert. Der wusste also, wahrscheinlich hat er hier eine freie Fläche, oder manchmal hatten die ja früher noch so ein Metallteil, das so runterkam, vielleicht war die freie Fläche nur hier und hier. Er musste also genau diese Fläche treffen, und das ist dann auf eine Distanz von, ich sage jetzt mal, 5 oder 10 Meter, ist das natürlich sehr schwierig, und wenn man da dann das Ziel verfehlt, dann hätte es schlecht ausgesehen. Er musste also darauf vertrauen, dass Gott ihm beim ersten Schuss Gelingen schenken würde. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kam er eigentlich zu dieser Sicherheit, dass Gott ihm beistehen würde? Ich glaube, zuerst einmal war ja der Geist des Herrn über ihm. Der Geist hat ihm diese innere Sicherheit gegeben. Zweitens, er durfte erleben, wie Samuel ihn zum König gesalbt hat. Und er wusste, wenn der Prophet Gottes ihn salbt, zum König salbt, dann kann es ja eigentlich jetzt nicht sein, dass ich durch dieses Monstrum getötet werde, dann wäre ja die Salbung Gottes quasi umsonst gewesen und Gott wäre untreu. Also er hatte da auch eine gewisse Sicherheit. Drittens, als David hörte, wie Goliath die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnte, da kam ihm vielleicht auch die Gewissheit, dass der Gott Israels das Ende dieses Mannes bestimmt hat. Also der hat sich so lustig oder verhöhnt, hat Gott verhöhnt und die Schlachtreihen Gottes, dass er gesagt hat, den wird Gott jetzt bestrafen. Viertens, nachdem David sich auf den Gott Israels berufen hatte, wusste er auch, dass es jetzt um die Ehre Gottes ging. Wenn Gott ihn verlieren lässt, obwohl er ihm vertraute, dann wäre auch der Name Gottes verunglimpft, und das war für David eigentlich undenkbar. David schaute also nicht auf das Sichtbare, sondern auf den unsichtbaren Gott, der alles in seiner Hand hält. Das Wirken Gottes war für David die weit größere Realität als alle menschlichen Erfahrungen. Und jetzt kommt auch noch etwas ganz Besonderes. Viertens, David lobt Gott trotz dem Gefühl der Gottverlassenheit. Ich schreibe jetzt mal hier Gottes Lob. Trotz Gottverlassenheit, also Gefühl, ich sage jetzt das Gefühl schreibe ich jetzt hier nicht, aber das ist damit gemeint, trotz Gottverlassenheit. Ihr wisst wahrscheinlich, welchen Bibeltext ich meine. Psalm 22. Nebst den Geschichten aus den beiden Samuel-Büchern geben uns auch die Psalmen viele wertvolle Hinweise auf die Einmaligkeit Davids. Psalm 22 ist ja eine detaillierte Beschreibung oder Voraussage der Passion Jesu, also des Leidens Jesu. Als Autor dieses Psalms hatte David die hier beschriebenen Leiden bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise durchlebt. Also wenn ihr Psalm 22 lest, die ersten 22 Verse, dann wird ja hier ganz detailliert beschrieben, wie der Herr am Kreuz gelitten hat. Ich bin überzeugt, dass David sich auch von Gott verlassen fühlte und trotz diesem kaum erträglichen Gefühl, von Gott verlassen zu sein, will er Gott inmitten der Versammlung rühmen. Und dieser Glaube ist das ist der Glaube in der tiefsten und stärksten Form. Lesen wir hier Psalm 22, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann Vers 23, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Also innerhalb eines Psalmes klagt er über eine Gottverlassenheit und gleichzeitig kann er sich dann auch dazu durchringen, Gott zu loben. Gibt es einen beeindruckenderen Glauben oder ein faszinierenderes Vertrauen als das Gotteslob inmitten der Gottverlassenheit? Wenn ich Gott lobe, weil er mir geholfen hat, dann ist das schön und Gott freut sich darüber. Aber wenn man Gott lobt, obwohl man sich von Gott verlassen fühlt, dann ist das sehr, dann zeugt das von einem unglaublich tiefen Glauben. Und ich bin überzeugt, das beeindruckt dann auch die Engelwelt in einer Art und Weise, wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Dann sind die Engel, der fühlt sich so von Gott verlassen, aber er will immer noch Gott loben. Wie ist das möglich? Das ist schon etwas ganz Beeindruckendes. Ein nächster Punkt ist, David war ein echter Freund. Ihr kennt seine Freundschaft mit Jonathan, ja. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Freund. Und das ist etwas ganz Wertvolles, eine echte Freundschaft. Die Freundschaft Davids mit Jonathan war etwas Einmaliges. Die Innigkeit dieser Freundschaft wird uns in 1. Samuel 1, 18 eindrücklich beschrieben. Da heißt es, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Es ist hier von Jonathan die Rede, aber es ist natürlich klar, Jonathan spürte die innige Freundschaft von David auch zu ihm. Jonathan wäre als Sohn des Königs zum Nachfolger Sauls prädestiniert und auch ihn hätte David als Konkurrenten anschauen können. Also David hatte ja gewusst, Jonathan ist ja der Sohn des Königs und es ist naheliegend, dass Saul dafür schauen wird, dass Jonathan König wird. Aber die zwei haben sich einfach geliebt. David sagt ja dann einmal, seine Liebe war besser als Frauenliebe. Da ging es natürlich nicht um Homosexualität, wie das manche gerne hätten, sondern das war einfach eine Freundschaftsliebe, die sich der göttlichen Liebe angenähert hat. Diese beiden Männer wären wahrscheinlich auch füreinander gestorben. Jonathan konnte auch zurückstehen und sah David als künftigen König. Das macht Jonathan auch zu einem ganz besonderen Mann. Also Jonathan hat enorm geliebt und er war bereit, nach David an zweiter Stelle zu stehen. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn des Königs, ich will nachher König werden, sondern er wusste durch die Salbung von Samuel, dass David zum König bestimmt ist und für ihn war es klar, ich bin dann einfach an zweiter Stelle. Das ist schon beeindruckend. David griff nicht vorweg, das ist Punkt 6, und das ist schon etwas sehr Bewegendes. Keine Vorwegnahme schreibe ich jetzt einmal. Er war ja berufen zum König, er hatte die Verheißung des Königs, und er hatte mehrfach auch Möglichkeit, sein Königtum anzutreten. Aber solange der gesalbte König Saul lebte, wollte er auf keinen Fall hier etwas vorwegnehmen. Ich denke, da ist er uns auch ein ganz großes Vorbild. Wir wissen vielleicht, dass uns etwas zusteht oder dass uns der Herr etwas verheißen hat oder wir wissen, das ist unser Weg und wir wollen das beschleunigen. Denken wir zum Beispiel auch an Sarah und an Abraham, die warteten ja jahrzehntelang auf den Sohn und mit der Zeit hat dann einfach Sarah das Gefühl gehabt, ja, wahrscheinlich muss ich zurücktreten und muss es einfach eingestehen, der verheißene Nachkomme Abrahams, der kommt halt jetzt mit von einer Magd und das wird jetzt halt nicht, werde ich nicht der Fall sein, also gebe ich dem Abraham meine Magd und dann soll er ein Nachkomme zeugen. Also man wollte den Verheißungen Gottes etwas nachhelfen und man muss den Verheißungen Gottes nicht nachhelfen. Wenn Gott etwas verheißen hat oder wenn er berufen hat, dann wird er das auch durchziehen. Vielleicht später, als wir denken, aber man muss da dieser Sache nicht nachhelfen. Für meine Frau und mich war es sehr wichtig, als ich vor 10 Jahren in den Vollzeitdienst kam und ja keine Festanstellung hatte, da haben wir uns gefragt, ja, was machen wir? Ich meine, wenn ich am Anfang vielleicht nur 4, 5 Vorträge in einem Monat habe, da kann ich keine Familie mit 4 Kindern ernähren. Das reicht nicht. Und sollen wir jetzt einen Freundeskreis aufbauen? Sollen wir Einzahlungsscheine verschicken? Und wir beide hatten ganz stark den Eindruck, wir verschicken keine Einzahlungsscheine. Wir fragen niemanden, ob er uns finanziell unterstützt. Wenn ich irgendwo einen Predigtdienst mache, dann habe ich keinen festen Preis. Ich sage jeder Gemeinde, ihr könnt mir geben, was ihr wollt oder könnt. Wir wollten einfach finanziell nicht nachhelfen oder das Gefühl haben, wir müssen jetzt schauen, wie wir zu den Finanzen kommen. Und das hat sich total bewährt jetzt in unserem Fall. Ich möchte nicht andere verurteilen, die das anders machen. Gott führt individuell. Aber heute ist mir klar, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und wenn er den Auftrag gibt, dann gibt er auch die Mittel dafür. Da muss man nicht selber nachhelfen. Und das war bei David ganz beeindruckend. Er war ja mit seinen Männern in der Höhle und Saul machte da gerade sein Geschäft und David war hinter ihm und hätte ihn Saul hat ihn ja verfolgt. Hätte am liebsten David umgebracht und jetzt hätte David die Möglichkeit gehabt, seinen Todfeind zu töten. Und da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben. Hör mal, wie fromm hier die Argumentation ist. Ja, total fromm. Ja, der Herr, das ist jetzt die Situation, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf, schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David hat einfach diese Sünde nicht begangen, hat gesagt, ich lege nicht Hand an den Gesalbten des Herrn, ich will nur dann König werden, wenn der Herr mich dazu einsetzt, aber nicht durch einen Mord. Also trotz der Verheißung des Königstums, das Königtum zu erhalten, trotz einer Situation, die so aussah, dass die Stunde der Machtübernahme gekommen ist, hat David nicht vorgegriffen. Er hat die Prioritäten richtig gesetzt, indem er sich sagte, ich vergreife mich nicht an dem Gesalbten Gottes, nur um meine mir zugesagte Stellung zu ergreifen. Gott wird mich zu seinem Zeitpunkt einsetzen. Ich muss das nicht selber bewerkstelligen, auch nicht, wenn mir meine Freunde sagen, dass Gott Saul jetzt in meine Hand gegeben hat. Man kann keinen gesegneten Dienst beginnen und sich dabei gleichzeitig an anderen schuldig machen. Also wir können nicht etwas beginnen und dann uns gleichzeitig an anderen schuldig machen. Das geht nicht. David war korrekturfähig, Punkt 7. Und seine Korrekturfähigkeit fand ich ganz beeindruckend in einer Situation. Ich schreibe das hier, korrekturfähig. Das zeigt ja eigentlich auch, dass er demütig war und nicht dachte, ich bin der König, da hat mir niemand mehr etwas zu sagen, Es gibt ja Leute, die sind beratungsresistent. Und das ist ja, ich muss ehrlich sagen, es gab manchmal bei mir auch so gewisse Zeiten, wo ich ein bisschen beratungsresistent war. Ich will mich da nicht über diese Leute setzen. Es hat ja auch etwas mit dem eigenen Stolz zu tun. Man hat das Gefühl, gerade zum Beispiel, wenn man gewissen Leuten überlegen ist, wenn man vielleicht intelligenter ist oder man hat mehr Wissen. Und jetzt kommt jemand, der nicht annähernd so viel weiß wie ich und der sagt etwas, wo er mich korrigiert, dann ist man vielleicht im Stolz so verletzt, dass man dann eben das zuerst nicht annehmen will. Und David war eben genau nicht so. Und das wird jetzt deutlich. Nabal hat sich gegenüber David sehr undankbar verhalten und David war nahe daran, in seinem Zorn eine Blutschuld zu vollbringen, ausgerechnet von der Frau dieses bösen Mannes lässt sich David aber zurückhalten. Er lässt sich von ihr korrigieren und das ist doch sehr beachtenswert, wenn der berufene König sich von einer einfachen, aber klugen Frau zurückhalten lässt und nicht einfach sagt, ja, ich bin der König und was hat die Frau meines Feindes mir zu sagen? David sagte selbst zu Abigail Folgendes in 2. Samuel 25, 32 bis 33. 1. Samuel 25, 32 bis 33. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tage mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Also er hat sich wirklich korrigieren lassen. Als Führer einer Truppe war David alles andere als beratungsresistent. Für ihn war klar, Gott kann selbst die Frau meines Feindes gebrauchen, um mich von einem falschen Weg abzubringen. Fragen wir uns, wären wir in der Lage, uns auch korrigieren zu lassen von jemandem, der vielleicht uns unterlegen ist? Manchmal können sogar Kinder oder Jugendliche uns etwas sagen und wir müssen es uns sagen lassen. Achtens, David blieb treu. Er blieb treu. Davids Treue gegenüber seinem König, die haben wir gesehen, der ihn immer wieder umbringen wollte, hielt bis zum Schluss. Er wollte Saul mehrfach deutlich machen, dass er für ihn kein Konkurrent war, sondern ihm bis ans Ende treu dienen wollte. Das war David ein Anliegen. Saul, ich bin bereit, dir bis zu deinem Ende treu zu dienen. Ich würde dir nie in den Rücken fallen. Er hat dann gesagt in 1. Samuel 26, 17 bis 18, und Saul erkannte die Stimme Davids und sagte, ist das deine Stimme, mein Sohn David? David antwortete, es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und er sprach weiter, warum jagt denn mein Herr seinen Knecht nach? Ja, was habe ich getan und was ist Böses in meiner Hand? Quasi, ich habe doch gar nichts gegen dich. Und aus dieser Stelle spürt man ein Stück weit, wie sehr es David schmerzte, dass der König ihn als seinen Feind betrachtete, wo er ihm doch treu ergeben sein wollte. Nächster Punkt, das wäre dann Punkt 9. David trauerte um Feind und Freund. Punkt 9. David trauert. Ich schreibe jetzt einfach trauert. Nachdem Saul und Jonathan starben, lesen wir in 2. Samuel 1, 17 und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und über Jonathan, seinen Sohn. Hier wird eine echte Trauer sichtbar. Ich bin davon überzeugt, dass David ganz echt nicht nur um seinen Freund Jonathan trauerte, sondern auch um Saul. Ich glaube, es tat ihm wirklich weh, dass Saul so enden musste. Und dass dieser Mann, dem er immer mit Liebe begegnete, am Ende keinen Frieden mehr fand. Er hat sich so bemüht, ein Leben lang dem Saul zu dienen und ihm zu zeigen, ich habe dich doch lieb, ich bin dir treu, ich möchte dir dienen. Und bis zum Schluss konnte dies Saul nicht wirklich annehmen. Das Leben Sauls war für ihn eine echte Tragödie und wahrscheinlich hat er sich oft die Frage gestellt, warum ein Gesalbter Gottes so enden konnte. David beurteilte Menschen nicht nach ihrer Herkunft oder nach ihrem Äußeren, das ist Punkt 10. Kein Urteil aufgrund von Äußerem oder aufgrund der Herkunft ist jetzt vielleicht in diesem Fall das Richtige. Ihr kennt bestimmt die Geschichte mit Abner, dem Feldherr Sauls. Abner war ja ein Feldherr Sauls und er war ein sehr treuer Feldherr. Und David wollte eigentlich mit ihm in einen guten Kontakt treten. Und Joab, der Feldherr Davids, sah natürlich in Abner einen Feind und hat ja dann Abner umgebracht. Aber David, und das war dann in den Augen Davids ganz übel, also Abner, der Feldherr Sauls, würde jeder normal denkende Mensch als potenzielle Gefahr sehen. Also ein normaler König hätte gesagt, Abner, oh, das ist der Feldherr vom Gegner, also der ist gefährlich. So war es zumindest auch bei Joab. Doch Abner wurde von David nicht automatisch in die Schublade des Feindes gesteckt, sondern er erkannte die Treue Abners und es war überhaupt nicht in seinem Sinn, dass Joab eben den Abner umbrachte. Das lesen wir in 2. Samuel 2 bis 3, also Kapitel 2 und 3. David gab Gott die Ehre, das ist dann Punkt 11. 11 gab Gott die Ehre, das ist ganz wichtig. Und ich habe dann da noch geschrieben, und blieb demütig. Blieb demütig. David wollte zur Verherrlichung Gottes leben, seinen Herrn zu preisen, ihn zu loben und zu ehren, war David ein echtes Bedürfnis. Dabei war es ihm völlig egal, was sich die Menschen dachten. Die Tochter Sauls, Michal, empfand den König, der vor der Bundeslade tanzte, einfach nur peinlich. Für sie war dies eines Königs nicht würdig und sie schämte sich für ihn, doch David sagte zu ihr folgende Worte. Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen, vor ihm will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Ich weiß nicht, wer das wirklich sagen kann von ganzem Herzen. Ich will niedrig werden, geringer werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei denen werde ich in Ehren stehen. David spricht hier eines der größten Geheimnisse des geistlichen Lebens aus. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir normalerweise tun. Um unseren eigenen Selbstwert zu heben, versuchen wir, uns besser darzustellen, als wir sind. Und dazu gehört auch, dass wir uns gerne besser sehen wollen, als wir wirklich sind. Wir müssen unbedingt aufhören, unseren Selbstwert über unsere Leistung oder über unsere gesellschaftliche Stellung zu definieren. Wir sind so unsagbar wertvoll, weil Gott alles für uns gemacht hat und weil er uns in Christus die höchstmögliche Identität geschenkt hat. Wer das erkannt hat, braucht keine Minderwertigkeitsgefühle mehr zu haben und ist endlich frei davon, sich immer in einem besseren Licht darstellen zu wollen. Die Demutshaltung eines Davids darf für uns zu einem ganz großen Vorbild werden. Ich will in meinen Augen noch geringer werden. Das ist also wirklich etwas ganz Beeindruckendes. Wir kommen zu Punkt 12. David vertraut alleine auf die Gnade Gottes und traut ihm vollständige Erneuerung zu. 12. Vertrauen auf Gnade Gottes. Gnade, ich schreibe jetzt hier nur einfach Gnade. Und gemeint ist auch, dass er darauf vertraut, dass Gott ihn vollständig neu macht. Nachdem David schwer gesündigt hatte, war er am Boden zerstört und erkannte, dass er ein verlorener Sünder ist, der nur noch eine Hoffnung haben konnte, und das war die Gnade Gottes. Dieser Gnade traute David alles zu. Er traute der Gnade Gottes zu, dass sie ihn völlig rein machen kann, so dass er danach weißer ist als Schnee. Wo steht das? Psalm 51. Da steht das, kann das auch stehen, aber das ist, ich weiß nicht, da ist es ja nicht von David. Also in Psalm 51 wird deutlich, dass David seinem Gott eine vollständige Erneuerung zutrat. Er wusste, ich habe total gesündigt. Das war ein Psalm, den er geschrieben hat, nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam wegen der Sache mit Bathseba und Uriah. Und da sagte er, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Also hier wird deutlich, und er sagte dann, er reinige mich und ich werde weißer sein als Schnee. Können wir in Psalm 51 nachlesen. Diese Bitte kam vermutlich erst durch die Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit zustande. Also er wusste, ich bin nicht tauglich, den Anforderungen Gottes zu genügen. Und deshalb konnte er dann in Psalm 51, Vers 19 sagen, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Er hat gemerkt, wenn Gott uns durch solche Dinge in einen Zerbruch hineinführt, dann kommen wir an den entscheidenden Punkt, wo wir nur noch auf die Gnade hoffen und nicht mehr auf unsere eigene Leistung. Manchmal wissen das die Gläubigen schon relativ früh in ihrem Glaubensleben, dass man nur auf die Gnade hoffen kann, aber trotzdem hat man manchmal so das Gefühl, vielleicht wenn wir uns jetzt richtig anstrengen im Gehorsam und in all diesen Dingen, dann wird dann Gott vielleicht mal mit meiner Leistung zufrieden sein. Und man hat doch noch nicht ganz begriffen, eben nur vollständig aus der Gnade zu leben. Wir kommen zum zweitletzten Punkt. David weiß sich vollständig in Gott geborgen. Das ist natürlich auch ein absolutes Vertrauen, geborgen in Gott. Das war seine große Gewissheit in Gott. Er weiß sich also in Gott geborgen. Die Tatsache, dass Gott den David von allen Seiten umgibt und dass er ihn durch und durch kennt und dass er auch alles im Voraus weiß, brachte er im Psalm 139 in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Diese Erkenntnis vermittelte David vermutlich eine ganz ähnliche Gewissheit wie bei dem Apostel Paulus, der dann schreiben kann, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer Nur wer solches im tiefsten Inneren erkannt hat, kann auch mit einer ganz großen Zuversicht und Gelassenheit durch sein Leben gehen, weil er auch weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Also lasst euch mal inspirieren vom Psalm 139. Da seht ihr, wie wir total in Gottes Händen geborgen sind. Und jetzt kommt der Punkt 14. Und dieser Punkt 14 ist vielleicht der entscheidende Punkt, weil mit diesem Punkt stellt David eigentlich das Herz Gottes dar. David liebt bedingungslos. Und diese bedingungslose Liebe geht so weit, dass man eigentlich aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. David liebt bedingungslos. In dieser Liebe ist er letztlich ein Darsteller Gottes, der uns unsere Übertretungen nicht zurechnet. Das heißt ja, Gott rechnet uns unsere Übertretungen nicht zu, in 2. Korinther 5, 19. Davids Sohn Absalom heißt ja Avshalom, heißt eigentlich Vater des Friedens. Frag mich nicht, warum dieser grausame Mensch Vater des Friedens heißt. Ich habe keine Antwort darauf. Vielleicht war es ein Wunsch Davids, dass das ein Vater des Friedens wird. Kann aber auch sein, dass Gott mit diesem Mann noch etwas Besonderes vorhat. Ich lasse es jetzt einmal offen. Auf jeden Fall, Absalom wollte David das Königtum rauben. Aber nicht nur das, Absalom wäre um der Macht willen bereit gewesen, seinen eigenen Vater zu töten. Er hat ja den Vater untergraben, er hat die Leute auf seine Seite gezogen und wollte natürlich eben das Königtum rauben. Wie kann man einen Vater seelisch mehr verletzen als durch eine solche Verhaltensweise? Ich weiß ja nicht, wer hier drin alles Vater ist, aber wenn ich mir vorstelle, mein Sohn hätte es darauf abgesehen, mich umzubringen. Das ist so ein grausamer Schmerz, wenn man sich das vor Augen fühlt, mein Sohn will mich töten. Viele Väter wären bitter geworden und hätten gesagt, dass dieser nicht mehr ihr Sohn ist. David hat Absalom bis zum Schluss geliebt, trotz dem Hass von Seiten seines Sohnes. Beachten wir, wie David reagierte, als er vom Tod Absaloms erfuhr. Da schrak der König zusammen, 2. Samuel 19, Vers 1, da schrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er ihm gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und dann heißt es noch in 2. Samuel 19, Vers 6 bis 7, da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte, du hast heute das Gesicht all deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen, indem du liebst, die dich hassen. Wow. Sein Sohn konnte tun und lassen, was er wollte. Er konnte hassen, er konnte töten und den Tod seines Vaters planen. Und trotzdem hat David nie aufgehört, seinen Sohn zu lieben. Und er wünschte sich sogar, an seiner Stelle zu sterben. Welcher Mann konnte das Herz des himmlischen Vaters besser darstellen als David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der deutlich macht, ich liebe bedingungslos, es spielt keine Rolle, ob ihr mich hasst, ob ihr mich umbringen wollt. Wir haben ja eigentlich Jesus Christus umgebracht. Wir alle sind ja schuldig am Tod unseres Herrn. Egal, was ihr mit mir macht, ihr könnt nicht mich daran hindern, euch zu lieben. Und das stellt David dar. Der Sohn wollte ihn umbringen und David hat ihn immer geliebt. Und das möchte ich euch als Abschluss mitgeben. Es gibt gar nichts, was uns von der Liebe Gottes trennen könnte. Gar nichts. Wenn schon ein David fähig war, seinen Sohn zu lieben, obwohl er ihn gehasst hat, obwohl sein Sohn ihn töten wollte, wie viel mehr wird unser himmlischer Vater uns lieben, auch wenn wir manchmal krumme Wege gehen und ihm einfach auch nicht gehorchen können. Ich möchte damit auf keinen Fall zu einem bewussten Ungehorsam aufrufen, weil das eine ganz schlimme, traurige Sache wäre. Aber ich möchte einfach sagen, es gibt gar nichts, was uns von der Liebe Gottes trennen könnte. Und das wird darin dargestellt. Und vielleicht ist der Punkt 14 der Grund, warum Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ich möchte noch beten. Geliebter himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein Gott und Vater bist, der bedingungslos liebt. Und ich danke dir, dass wir die Zusage haben, dass uns gar nichts von dieser Liebe trennen kann, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Leben noch Tod, noch irgendeine Macht. Und ich möchte dich jetzt herzlich bitten, dass du auch jedes Einzelne hier in diesem Raum segnest und mit jedem Einzelnen auch gehst und es bewahrst, durchträgst, jedem deinen Frieden und deine wunderbare Gnade schenkst. In Jesu Namen. Amen. Ja, bevor wir das letzte Lied noch singen,